Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Ursula Hürzeler. Und auch heute ist das Erdbeben in Japan unser Hauptthema. Im Norden sind ganze Landstriche verwüstet, Tausende von Menschen sind tot oder werden vermisst. Dazu wächst die Angst vor einer nuklearen Katastrophe, nachdem heute Morgen eine gewaltige Explosion das Atomkraftwerk Fukushima stark beschädigt hat. Brigitte Zink fasst die Ereignisse des Tages zusammen.
Der Tag der Angst ist in Japan zur Nacht der Ungewissheit geworden. Zur Ungewissheit, ob die befürchtete totale Kernschmelze im japanischen Atomkraftwerk Fukushima abgewendet werden kann. Die Meldungen dazu sind widersprüchlich. Am Nachmittag meldeten Medien, die Kernschmelze habe bereits begonnen. Kurze Zeit später dementierte die japanische Sicherheitsbehörde und ein Regierungssprecher sagte: Es habe zwar im Atomreaktor 1 in Fukushima eine Explosion gegeben, aber diese habe nur das Gebäude beschädigt und nicht den Reaktor selber. Man ergreife jetzt alle Maßnahmen, um eine Kernschmelze zu verhindern. Gleichzeitig hat die Regierung aber den Radius für die Evakuierung der Bevölkerung von 3 auf 20 Kilometer erweitert. Selbst unter Experten ist man sich uneinig, ob die Kernschmelze überhaupt noch verhindert werden kann. Ein Reporter der BBC berichtete, dass seit da Tausende von Menschen das Gebiet fluchtartig, aber diszipliniert und geordnet verließen.
People are pretty unhappy at the moment, given the fact that they've experienced first an earthquake.
Nach den Erfahrungen mit dem Beben und dem Tsunami hätten die Leute Mühe, die beruhigenden Worte der Regierung zu glauben, der Supergau könne noch verhindert werden, so der BBC-Reporter. Inzwischen laufen die Rettungsarbeiten auf Hochtouren. Zehntausende sind bereits in Notunterkünften untergebracht, die anderen müssen auch die zweite Nacht bei eiskalten Temperaturen im Freien verbringen. Ungewissheit besteht auch, wie viele Todesopfer das Beben und der Tsunami tatsächlich gefordert haben. Der japanische Fernsehsender NHK zeigte Bilder, die Schlimmstes befürchten lassen. Zahlreiche Städte an der Küste mit zum Teil mehr als 20.000 Einwohnern wurden von der Flutwelle weggefegt.
Soweit Brigitte Zink. Die drohende Atomkatastrophe in Japan ist unser Schwerpunkt. Wir schalten nach Tokio, reden mit dem ETH-Professor Wolfgang Krüger über die Sicherheit der Anlage in Fukushima und fragen, wie weit der gravierende Störunfall die aktuelle AKW-Debatte in der Schweiz beeinflusst. Echo der Zeit. Und nun die weiteren Nachrichten des Tages von Susanne Schmugge.
In Deutschland haben rund 50.000 Personen gegen die Atompolitik der deutschen Regierung demonstriert. Sie bildeten eine 45 Kilometer lange Menschenkette von einem Atomkraftwerk bis zur Stadt Stuttgart. Die Demonstranten verlangen den Ausstieg aus der Atomenergie. Zu der Aktion hatten 5 Anti-Atom- und Umweltschutzorganisationen aufgerufen. Die Außenminister der EU haben an einem Treffen in Ungarn mehr Wirtschaftshilfe für Nordafrika in Aussicht gestellt. Damit wolle die Europäische Union den demokratischen Wandel in der Region fördern. Konkret soll es in Nordafrika mehr Investitionen der EU geben und Europa soll seine Märkte für Produkte aus der Region öffnen. Zudem will die EU in den kommenden Tagen eine Erkundungsmission nach Libyen schicken. Es brauche mehr Informationen vom Ort des Geschehens, sagte ein Vertreter am Rand des Außenministertreffens. Afghanistans Präsident Hamid Karzai hat die NATO und die USA aufgefordert, ihre militärischen Einsätze im Land zu beenden. Karzai befindet sich in der östlichen Provinz Kunar. Dort traf er unter anderem die Familien von 9 Kindern, die kürzlich von NATO-geführten Truppen getötet worden waren. Die Soldaten hatten die Kinder fälschlicherweise für Aufständische gehalten. In Jemen ist die Polizei heute mit großer Härte gegen Regierungsgegner vorgegangen. Dabei sind laut der Nachrichtenagentur Reuters 3 Menschen ums Leben gekommen. In der Hauptstadt Sanaa stürmten die Sicherheitskräfte im Morgengrauen ein Zeltlager der Regierungsgegner. Dabei seien ein Kind und ein unbeteiligter Beobachter erschossen worden. Auch in anderen Städten des Landes kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Regierungsgegnern. In der Stadt Mukalla starb ein 12-jähriger Knabe nach Schüssen der Polizei. Gestern hatten so viele Menschen wie noch nie an Kundgebungen gegen Präsident Saleh teilgenommen. Ins Inland. In Zürich sind gegen 200 Frauen für mehr Gleichberechtigung auf die Straße gegangen. Wegen der Kundgebung in der Innenstadt kam es zu Behinderungen im Tramverkehr. Laut der Zürcher Stadtpolizei verlief die Demonstration friedlich. In der Altstadt von Bern haben am Nachmittag Zehntausende den großen Fasnachtsumzug mitverfolgt. Mehr als 50 Gucken- und Fasnachtsgruppen zogen vom Bärengraben bis zum Bundesplatz. Dort fand anschließend das Monsterkonzert statt. Begonnen hatte die 30. Ausgabe der Berner Fasnacht am Donnerstagabend mit der Befreiung des Fasnachtsbären aus dem Käfigturm. Mit der Gassenfasnacht heute Abend enden die närrischen Tage in Bern. Zum Sport. Auf den skandinavischen Langlaufloipen und Abfahrtspisten gab es heute Erfolgsmeldungen aus Schweizer Sicht. Marcel Melcher.
Zum zweiten Mal in Folge hat der Schweizer Langläufer Dario Colonia die Gesamt-Weltcup-Wertung für sich entschieden. Der Münstertaler hat heute in Lahti die Doppelverfolgung in beiden Lauftechniken gewonnen. Im Gegensatz zu Colonias Rennen an der vergangenen nordischen Ski-WM in Oslo waren heute in Lahti auch die Langlaufskis des Bündners erstklassig gewachst. Kombiniert mit einer ausgewogenen Taktik vermochte Colonia im Schlussspurt die beiden Franzosen Maurice Magnifica und Vincent Vitto zu distanzieren. Da sein nächster Verfolger im Gesamtweltcup, der Norweger Petter Northug, heute nicht mitlief, reicht Colonias Sieg auch zur Sicherung der großen Weltcup-Kristallkugel. Beim zweiten Weltcup-Abfahrtsrennen in Folge hat der Schweizer Beat Feutz im norwegischen Kvitfjell einen Spitzenrang erreicht. Dem gestrigen Sieg folgte heute ein dritter Platz. Michael Walchhofer hat heute gewonnen und weil Didier Güsch lediglich Siebter wurde, liegt der Österreicher in der Abfahrtswertung nun 14 Punkte vor dem Schweizer. Der Sieg im Abfahrtsweltcup wird nun also im letzten Rennen am Mittwoch auf der Lenzer Heide entschieden.
Das Wetter, die Vorhersage für morgen Sonntag. Im Norden ist es meist bewölkt, in den Alpen gibt es mit Föhn sonnige Abschnitte. Gegen Abend fällt im Westen und Nordwesten etwas Regen. Die Temperatur zwischen 13 und 17 Grad. Im Süden regnet es zeitweise, ab 1200 Metern fällt Schnee. Am Montag scheint im Norden wieder zunehmend die Sonne bei rund 16 Grad. Auch im Süden gibt es Aufhellungen bei 12 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und so geht's hier weiter. Japan steht im Zentrum, die Schäden nach dem Erdbeben an der Küste und die Frage, welche Gefahr von dem zerstörten AKW in Fukushima ausgehen kann. Dann Geld gegen Reformen, wie die EU ihre überschuldeten Mitglieder an die Kandare nehmen und so den Euro längerfristig retten will. Und schließlich grünes Schwergewicht, weshalb der Lausanner Stadtpräsident kaum Angst haben muss, abgewählt zu werden. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Erst das Beben, dann der Tsunami. 1,5 Tage nach der Naturkatastrophe in Japan wird das Ausmaß der Schäden immer deutlicher. Ich habe darüber vor einer Stunde mit Martin Fritz gesprochen. Er lebt als freier Journalist in Tokio. Zuerst fragte ich ihn nach den Opfern.
Was wir gesehen haben an Bildern heute, das zeigte Zerstörungen von apokalyptischem Ausmaß. Wir haben gehört, dass es etwa 1700 Tote und Vermisste gibt, aber gleichzeitig gibt es auch Meldungen, dass ein Dorf in der Provinz Iwate, in dem 17.000 Menschen gelebt haben, dass von denen nur 7.000 zurzeit belegt sind. Das heißt, was ist mit den anderen 10.000 Menschen geworden? Das hat die Polizei mitgeteilt. Also es kann durchaus sein, dass die Zahl der Toten noch dramatisch steigt, weil sich das Katastrophengebiet entlang einer 300 Kilometer langen Küstenlinie verteilt und offenbar es heute nicht der Armee gelungen ist, in alle Katastrophenorte vorzudringen.
Eben, es scheinen ja ganze Städte ausradiert worden zu sein vom Tsunami, der östliche Küstenstreifen zum Beispiel, die Gegend von Sendai, da gibt's kein Wasser, kein Strom, kein gar nichts. Wie läuft denn da die Hilfe an?
Ja, was heute im Prinzip passiert ist, ist, dass die Armee mit Helikoptern die Leute gerettet hat, die irgendwo von Wassermassen eingeschlossen waren. Und dann gibt es mehrere hundert Versorgungszentren für Evakuierte, in denen über 200.000 Menschen leben sollen. Das ist aber auch eine unbestätigte Zahl. Und das war es im Prinzip schon, weil im Prinzip alle Wege in die Katastrophenregion hinein unterbrochen sind. Also die Straßen sind unpassierbar teilweise, die Bahnstrecken sind nicht befahrbar, teilweise auch von der Tsunami zerstört. Und auch die Brücken, die da hochführen, sind teilweise kaputt gegangen, sodass es also sehr schwer ist, da reinzukommen und auch zum Beispiel schweres Gerät da reinzuschaffen. Die Armee setzt dabei jetzt offenbar verstärkt auf Schiffe und will also vom Meer aus die Menschen versorgen, weil der Weg über Land sehr schwierig ist.
Besonders dramatisch scheint die Situation auch beim Atomkraftwerk Fukushima 1 zu sein. Dort droht der Kern zu schmelzen. Weiß man da genaueres? Da gibt es ja auch sehr widersprüchliche Meldungen.
Ja, es ist nicht bekannt, ob diese Kernschmelze nun stattfindet oder nicht. Wir wissen aber, dass zurzeit, also diese Aktion läuft gerade, der Reaktordruckbehälter mit einer Mischung aus Meer, Wasser und Borsäure gefüllt wird, um zu verhindern, dass dieser Kern sich zu sehr erhitzt. Wir hatten heute Nachmittag eine Explosion an diesem Kraftwerk und als Folge dieser Explosion ist die äußere Reaktorhülle zerstört worden. Was man sehen kann, konnte auf den letzten Bildern beim Tageslicht war, dass da so eine Art Stahlskelett noch steht, an der da so die Hüllenteile befestigt waren. Aber die Regierung und der Strombetreiber sagen, dass der Reaktordruckbehälter und der Sicherheitsbehälter, der direkt da drum herum geht, war eine Stahlummantelung, dass die nicht beschädigt wurden bei dieser Katastrophe und dass es keine ausgetretene Radioaktivität in großen Mengen gibt. Aber gleichzeitig haben wir hier gehört, die Meldung ist unbestätigt, dass in einem Krankenhaus 3 Strahlenopfer behandelt werden. Das heißt, da kamen Leute mit solchen Symptomen zum Arzt und der hat dann festgestellt, dass offenbar hier Strahlenkrankheit vorliegt und die Leute wurden jetzt gewaschen, damit sie also ihre radioaktiven Stoffe von der Haut haben und werden jetzt behandelt mit Jodtabletten und auch die Einwohner in der Umgebung sollen Jodtabletten bekommen.
Die Regierung sagt ja, die Lage sei ernst, aber man solle Ruhe bewahren. Darüber hinaus gibt es eigentlich sehr wenige erhärtete Informationen. Wie reagieren denn die Japaner darauf? Also verlangen sie nicht nach mehr bestätigten Informationen oder nehmen Sie das einfach so krisenerprobt hin?
Also die Medien sind da durchaus kritisch und die Kritik ist im Laufe des Tages gewachsen über das Durcheinander der Aussagen und die Unsicherheit, die erzeugt wird und auch, dass überhaupt die Gefahr einer solchen Kernschmelze am Anfang gar nicht richtig so konkret thematisiert worden ist. Andererseits kann man natürlich verstehen, man will natürlich eine Massenpanik verhindern. Das Kraftwerk liegt 240 Kilometer nördlich von Tokio. In diesem Großraum leben 30 Millionen Menschen. Wenn die jetzt schlagartig beschließen würden, die Stadt zu verlassen, das würde einen ungeheuer Chaos geben. Aber die Japaner sind grundsätzlich nicht stoisch, aber sie haben eine hohe Toleranzschwelle und es dauert sehr lange, bis sie so reagieren, dass sich alle in Bewegung setzen. Aber wenn sie dann reagieren, sie alle und dann passiert wirklich hier was.
Einschätzungen von Martin Fritz aus Tokio. In Japan ist es mittlerweile weit nach Mitternacht und die Informationen über die Lage sind nach wie vor widersprüchlich. So weiß man immer noch nicht, ob es im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi 1 wirklich eine Kernschmelze gegeben hat oder nicht. So viel aber ist gewiss. Beim Atommeiler 1 haben die Sicherheitsvorkehrungen versagt. Ich habe darüber mit Wolfgang Krüger gesprochen. Er ist Professor für Sicherheitstechnik an der ETH Zürich und war kürzlich für einen Forschungsauftrag in Japan. Heute hat er vor allem die verfügbaren Informationen gesichert. Ich fragte Wolfgang Krüger, was denn er über eine allfällige Kernschmelze wisse.
Also ich glaube nicht, dass es zu einer vollständigen Kernschmelze gekommen ist, sondern ich glaube schon, dass der Kern beschädigt ist und dass also Teile dieser Brennelemente überhitzt worden sind und aus den Brennelementen heraus auch Radioaktivität freigesetzt worden ist. Darauf deuten so Angaben zu dem Aktivitätspegel im Reaktor und vor allen Dingen in diesem Sicherheitsbehälter, in dieser Stahlkonstruktion Containment genannt, die den eigentlichen Reaktor-Primärkreislauf umgibt. Die Explosion, von der heute dann berichtet worden ist, ich glaube, das ist jetzt aufgeklärt. Es war eine Wasserstoffexplosion. Es muss wohl Wasserstoff gewesen sein, der zur Kühlung von Pumpen herangezogen worden ist und sich außerhalb dieser Stahlhülle, dieser Barriere dann wohl entzündet hat und zu einer Explosion geführt hat. Nach dem derzeitigen Stand der Information muss man nicht davon ausgehen, dass der Reaktor selbst durch die Explosion noch dieses Containment, diese Sicherheitshülle beschädigt sind, sondern das ist außerhalb wohl gelaufen.
Also ist das jetzt eine Art Entwarnung, die Sie geben?
Das ist sicher eine Entwarnung, jetzt mit Blick auf Wirkung dieser Explosion. Ich glaube nicht, dass eben Reaktor und diese Sicherheitshülle beschädigt sind. Aber wir müssen uns nach wie vor Sorgen machen. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man diese Kühlung nicht aufrechterhalten kann, dass ein richtiges Kernschmelzen einsetzt und dann dieses Containment seine Funktion verliert.
Herr Professor Krüger, Sie sind Spezialist für Sicherheitstechnik. Schauen wir uns doch mal zwei, drei Aspekte genauer an. Also der Strom ist ausgefallen als Folge des Erdbebens. Dann kamen die Notstromaggregate in Betrieb. Es gab auch Batterien. Die haben aber nur sehr kurz gearbeitet und die Brennelemente kühlen können. Wie kann das passieren?
Soweit ich das beurteilen kann, waren die Anlagen ausgelegt, etwa gegen Erdbeben der Klasse 6,7 auf der Richterskala, also unter 7. Und wir hatten hier ein Mammuterdbeben, was selbst am Standort vermutlich noch eine Stärke hatte, in der Kategorie 8 und drüber. Man hat also mit einem so starken Beben wohl aufgrund aller Erfahrungen und Berechnungen an diesem Standort nicht gerechnet.
Man ist also quasi vom Durchschnitt ausgegangen und nicht...
Ja, die haben dort, das heißt dann so schön, das Maximum, was man aufgrund der Erfahrungen und wissenschaftlicher Untersuchungen erwarten muss, das wird zur Basis der Auslegung gemacht. Und dieses hat man offensichtlich in dieser Schwere an diesem Standort so nicht erwartet. Was noch wichtig ist, die Anlage selbst ist alt.
Schauen wir uns doch mal noch diese Anlage konkreter an. Ja. Fukushima Daiichi 1 ist 1971 in Betrieb gegangen. Es ist ein Siedewasserreaktor der ersten Generation. War die Anlage sicherheitsmäßig schlicht veraltet?
Also wenn man das vergleicht mit dem, was wir heute in moderneren Anlagen haben, auch in Siedewasserreaktoren haben, da spürt man noch bei dieser Anlage, dass sie aus der U-Boot-Technik stammt. Alles musste klein und kompakt gehalten werden. Und wenn Sie sich anschauen, wie viel Wärme man sozusagen in das System reinpacken kann, wie viel Wasser da ist, das man aufheizen kann, dann ist das deutlich geringer als bei moderneren Anlagen. Und so weiter im Fall einer Störung. Die Auslegung der Diesel kann ich im Moment gar nicht sagen. Auch da vermute ich, dass es also nicht heutigen Standards bei modernen Anlagen voll entspricht. Wir wissen nicht ganz genau, wie viele Diesel es gab und wie viele Diesel pro Anlage es gab.
Es gab in dieser Anlage schon früher Störfälle, recht häufig sogar. Teilweise ist auch radioaktives Material ausgetreten. Sind da die Sicherheitsbestimmungen einfach viel lascher in Japan als hierzulande beispielsweise?
Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Also ich kann Ihnen diese Frage auch nicht ganz präzise beantworten. Der Eindruck, dass da in Japan so marode Klapperkisten betrieben werden, den kann ich eigentlich nicht teilen, auch aus eigenem Augenschein heraus. Das Land geht mit Technik und mit Menschen und mit der Umgebung eigentlich doch sehr gewissenhaft um. Es gab sicherlich Störfälle in japanischen Anlagen, aber ob sie nun deutlich höher sind als im Weltdurchschnitt oder so, das weiß ich nicht, möchte ich fast bezweifeln.
Was natürlich sicher viele Leute in der Schweiz beschäftigt, Fukushima Daiichi, das ist ein Siedewasserreaktor, genau dasselbe System wie in Mühleberg. Sind wir da wirklich auf der sichereren Seite oder könnte so etwas auch passieren bei uns?
Bei aller Vorsicht, der Mühleberg-Reaktor ist erheblich nachgerüstet worden. Gerade mit Blick auf solche Unfälle, die die Auslegungsgrenzen überschreiten. Man muss immer das ursprüngliche Alter der Anlage sehen und das, was in der Zwischenzeit gemacht worden ist. Und das, was in Mühleberg gemacht worden ist, das wissen wir, das ist sehr, sehr gut, sehr weitreichend. Wie weit man dort nachgerüstet hat, das kann ich nicht beurteilen. Der Eindruck besteht, man hat ein so systematisches Nachrüsten wie hier in der Schweiz dort nicht gemacht. Das Zweite, wir dürfen bitte, bitte nicht vergessen, es handelt sich um eine katastrophale Einwirkung von außen auf diese Anlage. Ein Erdbeben, dann noch gekoppelt mit einem Tsunami, der die ganze Region mit der Infrastruktur verwüstet hat. So etwas können wir sicher für die Schweiz ausschließen und auch vergleichbare Ereignisse, die also in diese Kategorie fallen, können wir Gott sei Dank, muss ich sagen, für unser Land ausschließen.
Einschätzungen von Wolfgang Kröger. Er ist Professor für Sicherheitstechnik an der ETH in Zürich. Und wir bleiben beim Thema und sprechen über die Radioaktivität, die nach der Explosion im AKW vielleicht ausgetreten ist. Die bisherige Evakuierung von Tausenden von Menschen und die Verteilung der Jodtabletten seien eine Reihe Vorsichtsmaßnahmen, sagt die Regierung. Doch das zeigt alles, wie ernst die Lage ist und für die Menschen rund um das AKW noch werden könnte. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
Die japanischen Behörden haben heute erste Resultate von Messungen veröffentlicht, die auf dem Gelände des AKWs Fukushima durchgeführt wurden. Geringe Mengen von radioaktivem Cäsium und Jod wurden dabei entdeckt. Die Strahlenbelastung beträgt 1 Mikrosievert pro Stunde. Das entspreche in etwa der natürlichen Strahlenbelastung in den Bergen, sagt Horst Michael Prasser, Professor für Atomtechnik an der ETH Zürich.
1 Mikrosievert pro Stunde ist noch kein beängstigender Wert. Das könnte ein Wert sein, den man sich aus diesem gefiltert Venting klären kann.
Gefiltert Venting bezeichnet das Ablassen von Überdruck. Bei diesem Vorgang wird Dampf, der auch radioaktives Material enthält, aus dem Reaktorgebäude abgelassen. Weil der Dampf dabei gefiltert wird, kann der größte Teil an radioaktivem Cäsium und Jod zwar zurückgehalten werden, doch eine Restmenge tritt trotzdem aus. Das scheint bei Fukushima der Fall zu sein. Allerdings wurden diese Messungen vor der heutigen Explosion im Kraftwerk durchgeführt. Für die Zeit danach liegen keine Zahlen vor. Die Regierung beteuert aber, die bei der Explosion ausgetretenen Strahlenmengen seien gering. Besonders hohen Strahlenmengen ist zurzeit das Personal im AKW selbst ausgesetzt. Um das 1000-fache erhöht ist die Strahlenbelastung im Kontrollraum. Das bedeutet, dass die Menschen, die dort arbeiten, nach einigen Tagen ausgewechselt werden müssen, damit sie keine Gesundheitsschäden davontragen. Entscheidend für die Anwohner, die Menschen rund um Fukushima, ist nun, dass der Sicherheitsbehälter des Reaktors intakt bleibt. Die heutige Explosion scheint den Stahlbehälter nicht beschädigt zu haben. Deshalb, so Horst Michael Prasser,
wenn Behälter dicht sind, haben wir eine gute Chance, mit einem blauen Auge, soll ich mal sagen, davon zu kommen.
Denn selbst wenn im Innern des Behälters eine Kernschmelze stattfinden sollte, besteht die Hoffnung, dass das Stahlgebäude rund um den Reaktorkern das Austreten von Radioaktivität verhindern kann. Die Evakuierung der Bevölkerung aus einer 20-Kilometer-Zone sei aber auf jeden Fall richtig gewesen, sagt der ETH-Atomexperte.
Das hat man ja in Tschernobyl lange nicht gemacht. Man hat die Evakuierung ja viel zu spät angepackt.
Als weitere vorsorgliche Schutzmaßnahme seien nun Jodtabletten geeignet. Die Tabletten verhindern die Anreicherung von radioaktivem Jod im Körper.
Sie können damit den Einfluss dieser externen Strahlung immerhin um 2 bis 3 Größenordnungen senken. Das ist extrem effizient. Und gerade Jod ist eben als Spaltprodukt recht häufig in diesem Brennstoff und ist eben auch sehr giftig, sehr radiotoxisch.
Zu hoffen bleibt, dass solche Schutzmaßnahmen reine Vorsorgemaßnahmen bleiben und der Austritt von großen Mengen Radioaktivität den Menschen in Japan erspart bleibt.
Wissenschaftsredaktorin Odette Frey. Der nukleare Notstand in Japan wird auch in der Schweiz genau verfolgt und bereits liefern sich Atomkraftbefürworter und Gegner Wortgefechte. Groß verunsichern lassen sich beide Seiten allerdings nicht. Die Befürworter sehen keinen Grund zum Umdenken und die Gegner fühlen sich in ihrer Forderung nach einem Atomausstieg bestärkt. Doch die Debatte über Chancen und Gefahren der Atomenergie ist neu lanciert. Inlandredaktor Alexander Sauter.
Am deutlichsten meldeten sich heute die Atomkraftgegner im Kanton Bern zu Wort, also dort, wo die Bevölkerung vor genau einem Monat mit 51,2% knapp Ja zum Ersatz des AKWs Mühleberg gesagt hat. Roland Neff, Präsident der SP Kanton Bern, fordert mit Blick auf die Ereignisse in der japanischen Anlage Fukushima die Abschaltung des aktuellen Atomkraftwerks in Mühleberg.
Das Atomkraftwerk Mühleberg hat genau den gleichen Typ, genau das gleiche Kühlungssystem. Auch dort haben wir die Schwierigkeit, dass gerade bei Überschwemmungen, die uns drohen können, durch den Wohlensee ähnliche schwierige Situationen eintreffen könnte. Und da bin ich überzeugt, jetzt müssen wir über die Bücher und diesen maroden alten Reaktor sofort abschalten.
Die Antwort der Atomfreunde folgte umgehend. Christian Wasserfallen, FDP-Nationalrat und Mitglied des Nuklearforums Schweiz, sagt knapp:
Der Bilderbulismus, der jetzt schon in Gang ist, das ist sicher nicht zielführend und ich verurteile das aufs Schärfste.
Billigen Populismus wirft Wasserfallen den Atomkraftgegnern also vor. Und Roland Bilang, Geschäftsführer des Nuklearforums, einem Verein zur Förderung der Atomenergie, fügt hinzu:
Also wir lehnen eine ideologische Debatte grundsätzlich ab um die Kernenergie, aber sie ist am heutigen Tag in unseren Augen eigentlich besonders zurückzuweisen.
Die Debatte um Atomkraft in der Schweiz sei jetzt zu führen, bekräftigt hingegen SP-Mann Roland Neff.
Ich bin ja verblüfft, genau die, die bisher nicht bereit gewesen sind, irgendwelche Lernprozesse zu machen, ich denke da auch an Tschernobyl, genau die sagen jetzt wieder, es sei der falsche Moment. Klar, wir brauchen Mitgefühl mit den betroffenen Menschen, aber wir müssen auch an unsere Sicherheit denken. Und das braucht jetzt wirklich eine rasche Diskussion und vor allem ein rasches Handeln.
Für rasches Handeln gäbe es jedoch gar keinen Grund, sagen die Vertreter der Atombranche. Japan und Schweiz dürfe man nicht miteinander vergleichen, so Roland Bilang vom Nuklearforum.
Die Werke in Japan sind zum heutigen Zeitpunkt nicht mit den Werken in der Schweiz vergleichbar, weil wir nicht wissen, welchen Ausrüstungsstand diese betroffenen Kernkraftwerke in Japan gerade hatten. Wir kennen nur den Ausrüstungsstand in der Schweiz und der wird als sicher befunden.
Ob vergleichbar oder nicht, bei der Energiestiftung Schweiz, die den Bau neuer AKWs ablehnt, hält Geschäftsführer Jürg Buri fest:
Ganz bestimmt ist etwas passiert in Japan, was die AKW-Betreiber zu sagen pflegen, dass es nie passieren könnte, nämlich die Sicherheitssysteme haben nicht funktioniert, sie haben versagt und es kam zur Kernschmelze. Und logisch muss man sich auch in der Schweiz dazu Gedanken machen, was das bedeutet für eine Fortsetzung des nuklearen Pfades in der Schweiz.
Mit Besorgnis schauen aber auch die Atombefürworter nach Japan. Roland Bilang vom Nuklearforum:
Die Schweizer Kernkraftwerkbetreiber verfolgen die Situation in Japan mit großer Sorge. Es wird ganz sicher eine fundierte Analyse brauchen in den nächsten Tagen und man wird Lehren ziehen müssen aus den Vorkommnissen in Japan.
Nur welche Lehren aus der Katastrophe in Japan gezogen werden sollten, darüber werden sich Atomkraftgegner und Befürworter alles andere als einig sein.
Soweit unsere Berichterstattung über das Erdbeben in Japan und die Diskussion um das beschädigte AKW in Fukushima. In einer langen Nacht haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf einen großen Deal geeinigt. Die Euro-Staaten bauen die finanzielle Hilfe für überschuldete Länder aus und die verpflichten sich im Gegenzug zu weiteren Reformen und Sparmaßnahmen. Das tönt nach einem politischen Kuhhandel. Doch unser Korrespondent sieht es positiver. Er glaubt nämlich, dass dieser Deal die Währungsunion aus der Krise führen könnte. Urs Bruderer aus Brüssel.
Und plötzlich geht, was Länder wie Deutschland, die Niederlande, Finnland oder Österreich bisher kategorisch ausgeschlossen haben. Der Euro-Rettungsschirm wird aufgestockt, und zwar massiv. Derzeit kann er Darlehen im Umfang von maximal 250 Milliarden Euro gewähren. In Zukunft soll es doppelt so viel sein, 500 Milliarden. Und weiter soll der Schirm auch Staatsanleihen von Euro-Ländern kaufen dürfen. Neu springen also die Euro-Länder ein, wenn die Märkte bei Staatsanleihen von zum Beispiel Portugal oder Spanien nicht zugreifen. Mit diesen Maßnahmen wagen die Euro-Länder endlich den Sprung, zu dem sie seit bald einem Jahr Anlauf nehmen. Sie bauen die Währungsunion zu einer Gemeinschaft um, die sich bei Schulden solidarisch zeigt. Solidarisch, aber nicht barmherzig. Die Darlehen werden auch in Zukunft an harte Spar- und Reformanstrengungen geknüpft und von Fall zu Fall an weitere Bedingungen. Irland zum Beispiel muss für seine Darlehen derzeit so hohe Zinsen bezahlen, dass es nicht aus der Schuldenspirale herauskommt. Doch die Euro-Länder haben gestern klar gemacht, dass sie den Zinssatz nur senken wollen, wenn Irland seine tiefen Unternehmenssteuern erhöht. Der Rettungsschirm ist jetzt stark genug, um auch Portugal und Spanien zu helfen, falls die kurzfristig an einem Mangel an Barem leiden sollten. Denn genau dafür sind Darlehen gut. Sie helfen, technisch gesprochen, bei einem Liquiditätsproblem, aber nicht bei einer Insolvenz. Doch mindestens ein Euroland ist nach Ansicht fast aller Ökonomen längst insolvent, also bankrott. Griechenland. Dass die Griechen neu 1% weniger Zinsen bezahlen müssen für ihre Darlehen, ändert daran nichts. Der Schuldenberg bleibt zu groß und das auch dann, wenn Athen, wie gestern versprochen, im Gegenzug Staatsbesitz für 50 Milliarden Euro verkauft und mit dem Erlös Schulden abbaut. Bei einem drohenden Staatsbankrott hilft nur eins, ein teilweiser Schuldenerlass. Doch der ist gefährlich. Viele europäische Banken sitzen auf griechischen Papieren und könnten die drohenden Verluste nicht verkraften. Darum fordern Ökonomen rigorose Bankenstresstests und im Anschluss daran eine weitere Runde gezielter Bankenrettungen. Dann nämlich wäre der Weg frei für einen ordentlichen griechischen Schuldenerlass. Doch noch fürchten sich viele Politiker davor, noch einmal Rettungspakete für Banken schnüren zu müssen. Das griechische Problem bleibt also bestehen. Aber wenn die übrigen Euro-Sorgenländer tatsächlich nur Liquiditätsprobleme haben, ist es jetzt isoliert.
Ein Kommentar von Urs Bruderer. Er ist politisch und körperlich ein Schwergewicht, Daniel Brela, der grüne Nationalrat und Lausanner Stadtpräsident. Doch wo viel er ist, gibt's auch viel Feind. Die Bürgerlichen kritisieren ihn, weil die Stadt hohe Schulden hat. Den Linken ist sein Doppelmandat ein Dorn im Auge. Trotzdem dürfte ihn auch bei den morgigen Gemeindewahlen niemand vom Thron des Stadtpräsidenten stoßen können. Denn Brela ist überaus bekannt und beliebt beim Volk. Westschweizer Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Wenn Daniel Brela in Lausanne über die Place de la Ripon läuft, dann bleibt er mehrmals stehen und ringt nach Luft. 170 Kilo bringt der großgewachsene grüne Politiker auf die Waage. Sein Gesundheitszustand scheint den 60-Jährigen allerdings nicht zu kümmern. Er gehe alle 6 Monate zum Arzt und müsse ein paar wenige Medikamente schlucken. Doch sonst sei er weitgehend gesund.
Tous les 6 mois, je fais un contrôle médical. J'ai 2-3 médicaments permanents, mais mineurs.
Daniel Brela ist ein Vollblutpolitiker und ein grünes Urgestein. Er war mit 29 Jahren der erste grüne Nationalrat. Er hat der Grünen Partei weit über die Waadtländer Kantonsgrenze hinaus Einfluss verschafft. Mit 39 Jahren wurde Daniel Brela in die Lausanner Stadtregierung gewählt. Seit 2001 ist er Stadtpräsident. Der grüne Riese, wie er liebevoll genannt wird, trägt stets Krawatten mit Katzenmuster und ist im Volk beliebt. Als Stadtpräsident, als Syndic nehme er so etwas wie eine Vaterrolle ein, sagt er. Väterliches Vorbild sei er allerdings nicht immer. Da er viel arbeite, fahre er oft mit dem Auto an Besprechungen und habe keine Zeit, zu Hause den Abfall zu sortieren.
Comme je travaille énormément, je n'ai pas le temps de soigner toujours absolument tous les détails.
Über eine solche Aussage muss Olivier Français schmunzeln. Der FDP-Nationalrat ist der einzige bürgerliche Vertreter in der Stadtregierung. Er liebäugelt mit dem Amt des Stadtpräsidenten, wohl vergeblich.
Man me reconnaît comme un homme qui travaille, mais je ne fais pas de déclaration publique sur mon temps de travail.
Auch er arbeite viel, müsse dies jedoch nicht wie der Stadtpräsident in der Öffentlichkeit betonen. Brela und die linke Regierungsmehrheit seien zudem bloß Verwalter und hätten keine Projekte für die Stadt, kritisiert er.
Les projets, les idées sont peu existantes, ils gèrent la vie de tous les jours.
Olivier Français hat in Lausanne immerhin den Bau der Metro realisiert. Die Bürgerlichen werfen Brela auch vor, nichts gegen den Schuldenberg von über 2 Milliarden Franken zu unternehmen. Der Syndic rechtfertigt sich.
Les actifs sont de l'ordre de grandeur de la dette.
Die Stadt habe Aktiven, Immobilien beispielsweise, in der Höhe der Schulden. Kritik erntet Brela auch aus den eigenen Reihen, vor allem wegen seines Doppelmandats. Als Nationalrat sei er «une erreur de casting», eine Fehlbesetzung, fand das Magazin «Lepto», in Bern kaum sichtbar. Brela lacht, er habe auch früher kaum persönliche Vorstöße gemacht. Er arbeite lieber im Hintergrund.
«Moi, je suis un homme de dossier, je les pousse par derrière.»
Trotzdem, Brela will sich entscheiden. Werde er als Stadtpräsident wiedergewählt, dreht er im Herbst nicht mehr zu den Nationalratswahlen an. Präzisiert aber sogleich, falls es für seine Partei knapp werde, müsse er halt doch kandidieren. Nur er könne den Grünen den dritten Nationalratssitz sichern.
Manifestement, à ce moment-là, ma présence est indispensable pour la sauvegarde du troisième siège.
Nicht nur im Nationalrat, auch als Stadtpräsident sieht Daniel Brela keinen Nachfolger, der ihm das Wasser reichen könnte. Niemand habe seinen Bekanntheitsgrad, niemand sein mathematisches Wissen und seine Erfahrung.
Il y a peu de monde qui a les formations mathématiques que j'ai et la pratique au plus pour les utiliser.
Sowohl auf politische Gegner wie auf manche Parteikollegen mag dies arrogant wirken. Das Volk hingegen dürfte ihn wieder wählen. Ist er also der Vater, der sich nicht von seinem Kind lösen kann?
Non. L'offre, je le lâche, mais comme tout père, j'essaie de le lâcher dans les meilleures conditions possibles pour.
Nein, er könne das, werte grüne Riese, ab. Aber wie jeder Vater möchte er sein Kind nur unter den besten Bedingungen loslassen. Und was das Beste ist, bestimmt Daniel Brela.
Aus Lausanne berichtete Patrick Mühlhauser. Und hier noch ein Hinweis auf unser Programm von morgen. China hat sich ein kontrolliertes Wachstum vorgenommen und dabei die Kontrolle verloren. Es drohen soziale Spannungen und gefährliche Umweltschäden. Jetzt wollen Regierung und Partei in Peking einen vorsichtigen Kurswechsel. Die Kehrseite des chinesischen Wirtschaftswunders, das ist Thema unserer Sendung International morgen Sonntag, gleich nach dem Echo der Zeit auf DRS 1 und 4 und auf der DRS Musikquelle. Das war's, Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt's um 19 Uhr auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikquelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS jeweils rund um die Uhr auf DRS 4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.